Man hört es schon, da geht's nicht so ganz mit rechten Dingen zu, da lauert vielleicht was im Schatten. In dem Fall nämlich der große böse Wolf. Das war das Stück Rotkäppchen vom Rusconi-Trio rund um den Pianisten Stefan Rusconi. Und wenn Sie Lust haben, dann machen Sie jetzt doch mal kurz die Augen zu und stellen sich ein Rotkäppchen vor. Wie sieht das aus? Bestimmt hat es ein rotes Käppchen auf natürlich. Und ich wette, bei den allermeisten von Ihnen hat es auch ein Körbchen dabei, in dem sich Leckereien für die Großmutter befinden. Und wie das Rotkäppchen zu seinem ikonischen Körbchen kam, darüber unterhalte ich mich jetzt in unserer SWR2-Korb-Matinee mit dem Germanist und Märchenforscher Professor Holger Erhardt von der Universität Kassel. Hallo, Herr Erhardt.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind nicht nur Märchenforscher, sondern haben sich sogar explizit mit dem Werk und Wirken der Brüder Grimm auseinandergesetzt. Da können Sie uns doch bestimmt sagen, was denn das genau für ein Körbchen ist, das da bei Rotkäppchen am Arm hängt.
Ja, also bei den Brüdern Grimm hängt da überhaupt kein Körbchen. Jetzt stellen wir mal fest, dass die Bilder, die wir im Kopf haben, mit dem Text der Märchen nicht übereinstimmen. Es ist sehr interessant, auch in anderen Fällen beobachten wir das. Beispielsweise gibt es kein Lebkuchenhaus oder Aschenputtel hat keine gläsernen Schuhe an. Das sind Einflüsse, die auf eine ganz andere Art und Weise in diese Märchen gekommen sind, nämlich durch die Illustrationen. Und bei dem Körbchen ist es genauso. Ich habe alle Texte durchgeschaut. Es gibt zwar Körbe in den Märchen der Brüder Grimm, aber nicht im Rotkäppchen eben.
Ja, aber wie taucht es denn dann auf? Also wer hat es rein gemalt?
Ja, also zunächst hat Ludwig Emil Grimm, der Bruder von den Brüdern Grimm, der war ja Maler und Radierer, der hat die Illustrationen für die kleine Ausgabe gemacht. Da ist auch noch kein Körbchen zu sehen, auch das Rotkäppchen. Aber in der letzten Ausgabe, in allerletzten Ausgabe, 1858, kurz vorm Tod Wilhelm Grimms, da hat ein anderer Maler, Ludwig Dietsch, 7 Illustrationen gemacht und da taucht das Körbchen zum ersten Mal auf. Also man kann es ziemlich genau sagen, 1858.
Okay, das hat dann unser Bild so derartig geprägt. Also ich habe jetzt nicht alle Märchenbücher angeschaut, die seitdem gedruckt worden sind, aber das ist schon sehr präsent inzwischen, das Körbchen.
Ich glaube nicht, dass es von diesem Bild kommt. Da taucht es nur zum ersten Mal auf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man allerdings diese Märchen vor allem in ihren Schlüsselszenen illustriert. Und das ist wahrscheinlich das, was uns dieses Bild in den Kopf gebracht hat. Man findet ab den 1870er Jahren sehr viele Darstellungen vom Rotkäppchen und zwar immer mit dem Wolf. Und da hat es in der Regel einen Korb um. Ja, das weiß man nicht so genau, wo es herkommt. Die Illustratoren haben halt einfach Körbe genommen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Rotkäppchen den Kuchen und den Wein nun in der Hand getragen hat. Aber wie gesagt, der Text gibt für den Korb keinen Anhaltspunkt.
Ja, aber kann man sich erklären, warum das gerade ein Korb ist? Also gab es da vielleicht irgendwie gerade eine Korbmode, dass es schick war, so wie bestimmte Taschen heute, so der Korb als Birkin-Bag des Märchens oder so?
Ich glaube nicht, der Korb ist ja ein sehr altes Behältnis und der taucht auch schon in den frühen Märchen auf. Also explizit der Henkelkorb wird in den Märchentexten benannt. Es gibt also keinen Grund, dem Rotkäppchen keinen zu geben oder ihn erst später einzugeben. Der war schon immer da. Das ist mehr ein Zufall oder eine Fantasie oder sagen wir mal, dass manche Bilder, die dann gesehen wurden, diese Vorstellung geprägt haben. Ja, da kann ein Bild manchmal genügen, um die ganze Vorstellung anderer Künstler anzuregen. Und so hat sich der Korb einfach durchgesetzt. Das ist mehr ein Zufall, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, es gibt ja noch also ganz viele andere Märchen von Grimm, in denen Körbe eine Rolle spielen und dort auch tatsächlich vorkommen. Was sind das für welche?
Ja, das sind also weniger bekannte Märchen. Das ist zum einen Fitchers Vogel, das ist ein Hexenmeister, der eine Braut entführt. Und das ist eins der, sagen wir mal, weniger populären Märchen, weil es da auch sehr blutig zugeht. Und der trägt diese Braut immer im Korb durch die Gegend. Also einen Huckelkorb oder einen Korb, den man auf dem Rücken trägt. Dann kennen wir alle Jorinde und Joringel, dieses Märchen, wo die Frau in einen Vogel verwandelt wird und die werden dann in Körbe gesteckt. Oder es gibt ein Märchen, das sehr früh ausscheidet, das heißt die lange Nase. Und da wird explizit ein Henkelkorb erwähnt. Ja, also man kennt sogar diesen Begriff Henkelkorb, das was ja dann Rotkäppchen trägt. Aber sie eben nicht. Und später, Wilhelm Grimm hat die Texte ja oft überarbeitet, in der letzten Ausgabe von 1857, da findet man noch einige mehr. Beispielsweise die Hexe, die den Soldaten in den Brunnen hinunterlässt, die lässt ihn in einem Korb hinunter, was in der ersten Ausgabe noch nicht macht. Einfach, da lässt sie nur am Seil hinunter. Also die Körbe nehmen auch in den Märchenausgaben etwas zu. Ja.
Also es sind einige und es ist auch eine ziemliche Vielfalt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Lag das dann daran, dass Körbe halt einfach im Alltag auch wichtig waren, so als Transport- und Aufbewahrungsgegenstand, oder kann man da noch mehr rein interpretieren? Das ist ja bei Märchen auch ganz oft so, der Korb als Ort für das Unterbewusste oder so. Ich denke mir jetzt einfach was aus.
Das glaube ich nicht, sondern der Korb war lediglich einfach ein Behältnis, das sich jeder herstellen konnte. Ja, wenn Sie bedenken, der lässt sich aus Weiden herstellen und es gab viele Leute, die das gemacht haben. Also Korbflechter gab es vermutlich in jedem Ort und deswegen war das ein sehr populäres und auch billiges Mittel, um oder sehr viel billiger als irgendwelche anderen Behältnisse und auch haltbar. Ein guter Weidenkorb hält ewig, wenn man da nichts falsch macht. Und insofern war das, glaube ich, einfach nur dem Alltag geschuldet.
Und es half den Menschen wahrscheinlich auch einfach, sich darin zu erkennen, weil es ihren Alltag widerspiegelt. So.
Zumindest den Illustratoren, ja, also die dann Alltagsgegenstände bilden sich ja immer in den Märchen ab und die wandeln sich auch in verschiedenen Phasen. Wenn also ein Märchen sehr alt ist, sieht man, wie sich manchmal Gegenstände mit den Zeiten wandeln. Und der Korb, der hatte das nicht nötig, weil der schon immer ein Gegenstand war, der eng mit den Leuten verbunden war oder den die Leute gerne verwendet haben.
Bisschen zeitlos. Also an Körben mangelt es nicht im Märchen. Nur bei Rotkäppchen findet sich erstaunlicherweise keiner. Da haben uns die Illustratoren und die Kulturgeschichte so eine Art Kuckucksei ins Märchenkörbchen gelegt. Vielen Dank, Herr Erhardt, dass Sie diesen doch sehr verbreiteten Irrtum für uns geklärt haben.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Professor Holger Erhardt war das. Er ist Germanist und Märchenforscher mit dem Schwerpunkt auf Werk und Wirken der Gebrüder Grimm an der Universität Kassel. Und er war heute zu Gast in der SWR2 Matinée zum Reinlegen, der Korb.